Datenanalyst Tom Lausen ist ein schonungsloser Aufklärer, was etwa Covid-Impfschäden angeht. Und das kann er stets anhand enormer Datensätze beweisen. Mit ihm unterhalte ich mich heute über die neuesten Skandale beim Paul-Ehrlich-Institut. Herr Lausen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Kürzlich forderten Sie Hausdurchsuchungen beim Paul-Ehrlich-Institut. Warum denn das?
Naja, also erstmal einen wunderschönen guten Tag. Es ist natürlich so, dass wenn Millionen von Ereignissen, von Impfnebenwirkungen nach einer bedingt zugelassenen Impfung auftauchen im Paul-Ehrlich-Institut, wenn diese Millionen Ereignisse auch Todesfälle sind in tausendfacher Form, also insgesamt 3.441 laut jüngster Bundesregierungsauskunft, wenn Zehntausende schwerwiegende Impfnebenwirkungen auftauchen und wie gesagt zumindest ungefähr 1 Million Nebenwirkungen, bei denen ich auch nicht genau weiß, was da ist, und wenn dann die Behörde nicht genügend Personal hat, um das zu bearbeiten und dieses Personal dann aus anderen Organisationseinheiten hinzuholt und wenn dann diese alle nicht klassifiziert werden und man während der Verabreichung dieser bedingt zugelassenen Impfstoffe nicht mitteilt, dass man die Sicherheit gar nicht beurteilen kann, obwohl man das dem Bundesgesundheitsministerium gemeldet hat, dass man aufgrund des Rückstandes der Impfnebenwirkung, die man noch gar nicht bearbeitet hat, auch Todesfälle und so weiter, das gar nicht beurteilen kann, ob es nicht doch kausal von der Impfung kommt. Und wenn man dann auf Bundesregierungsanfragen, also durch Bundestagsabgeordnete, auf Anfragen von Rechtsanwälten in Klagen Informationen mauert und wenn dann auch noch die Remonstrationen, die wir abgefragt haben über die Bundesregierung, null sind, das heißt also alle Mitarbeiter wussten, dass dieses Problem vorliegt, also alle Mitarbeiter, die verantwortlich waren, wussten, dass hier tausende Impfnebenwirkungen nicht aufgeklärt gewesen sind und man nicht sagen konnte. Wenn das alles zusammenfällt, dann scheint es so zu sein, wenn dann auch noch der Leiter dieses Instituts ein Bundesverdienstkreuz erster Klasse bekommt, dann scheint es so zu sein, dass das ganz offensichtlich mit dem Datenbestand irgendwie ein großes Problem gibt, das diese Menschen nicht bewältigen können oder wollen. Und um das dann wieder in Ordnung zu bringen, müssen natürlich Hausdurchsuchungen eigentlich mehr Sicherstellung aller Daten erfolgen, denn wir sehen sowas auch auf der EMA-Ebene. Damit Profis sich um diese Daten kümmern können.
Rollen wir das Thema für unsere Zuschauer doch mal von Anfang an auf. Rechtsanwalt Tobias Ulbrich hatte kürzlich geschrieben, dass die besonders tödlichen Impfchargen auf ganz Deutschland verteilt und auch die Schadensmeldungen zeitlich gesteuert worden seien. Können Sie das anhand Ihrer Daten belegen?
Nein, meine Daten geben das nicht her, denn sowas gibt das Paul-Ehrlich-Institut natürlich nicht freiwillig raus. Das gehört zur Intransparenz dessen, was nach draußen in die Öffentlichkeit gegeben wird. Also die Menschen, die das am Ende bei sich anwenden sollen, dieses Arzneimittel, kriegen nicht die nötigen Informationen, die sie für eine informierte Aufklärung benötigen. Herr Rechtsanwalt Ulbrich hat aber einen entscheidenden Vorteil. Bei ihm tummeln sich derzeit 5.000 Impfgeschädigte und von denen hat er natürlich sowohl die Chargennummern als auch die Adressen und somit kann er ziemlich genau sagen, wo die Impfchargen, die besonders schädlich waren, in Deutschland aufgetaucht sind. Das kann er natürlich analysieren. Ist natürlich traurig, dass es über diesen Weg an ihn herangerät, denn jeder Impfgeschädigte muss ja auch viel Geld in die Hand nehmen oder eine Rechtsschutzversicherung haben, die ihm das bezahlt. Das heißt also, er muss mühselig die Information, die eigentlich öffentlich ist, muss er sich mühselig über diesen Weg besorgen.
In Ihrem neuesten Video geht es darum, dass beim Paul-Ehrlich-Institut gar keine Sicherheitsüberwachung der Covid-Injektionen gewollt gewesen seien. Eine deren zentrale Aufgaben. Können Sie schon verraten, woran sich das festmachen lässt?
Ja, ich habe ja eben schon eigentlich alle Punkte erwähnt. Wenn Sie Tausende und Zehntausende und Hunderttausende Impfnebenwirkungen für ein neues Medikament kriegen und Abteilungen auch mit Fachfremden, also mit Menschen aus anderen Organisationseinheiten der Behörde Paul-Ehrlich-Institut tatsächlich besetzen müssen, damit sie es bearbeiten können. Wenn dann von 3.441 Todesfällen 2.000 nicht klassifiziert werden können, weil man gar nicht in der Lage ist, denen hinterher zu telefonieren, um genauere Informationen zu bekommen. Und wenn das Paul-Ehrlich-Institut nicht bereit ist, Informationen öffentlich darüber zu geben, dann ist es ja klar, dass wir hier nichts anderes sehen, dass eine Hilfestellung nicht gewollt gewesen ist, also dass man das einfach hat laufen lassen, obwohl man wusste, dass es sehr schädlich und sehr problematisch ist. Und das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, wenn sie das einfach so laufen lassen, dann kann ja im Grunde genommen nur der Verdacht aufkommen, und den muss man jetzt vorantreiben, dass das hier nicht gewollt ist. Interessant wäre, weil das Bundesgesundheitsministerium permanent informiert war über genau dieses Problem, warum die nichts gemacht haben und warum das Paul-Ehrlich-Institut nicht ein Hilfegesuch gestellt hat. Denn von dem haben wir bisher noch nichts erfahren.
Denken Sie, Herr Lausen, dass das Paul-Ehrlich-Institut nun tatsächlich mit strafrechtlichen Konsequenzen konfrontiert werden könnte?
Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja.
Okay. Nun, es gab ja eine Bundestagsanfrage, dass Impfopfer offenbar mit bereits abgelaufener Verjährungsfrist bei Prozessen hintergangen wurden. Der Vorwurf steht im Raum, die Bundesregierung arbeite für die Impfstoffhersteller und nicht für die Geschädigten. Wie beurteilen Sie diesen Vorwurf und sind Ihnen ähnliche Fälle auch bekannt?
Also ähnliche Fälle, das ist ja immer ein bisschen schwierig, dazu was zu sagen. Der Vorwurf darf im Raum stehen, weil es aufgrund der von mir eben genannten Fakten tatsächlich ja gar nicht mehr von der Hand zu weisen ist, dass hier irgendwelche Dinge anders gelaufen sind als die eigentlichen Standards, die man dafür festgelegt hat. Und weil das so ist, ist ja klar, dass auch Vorwürfe entstehen, die dann letztlich einer rechtlichen Prüfung natürlich unterliegen müssen. Und wenn das erfolgt ist, dann kann man am Ende beurteilen, ob der Vorwurf gerechtfertigt ist oder nicht.
Aktuell, Herr Lausen, untersuchen Sie auch eine extreme Zunahme von Lungenentzündungen. Worum geht es dabei genau und was könnte die Ursache sein?
Naja, zunächst einmal gibt es den Verdacht, dass die Lungenentzündung generell ein bestimmtes Problem verursachen, wenn sie intubiert werden. Das taucht ja wieder auf und das hat man ja in der Anfangs-Corona-Zeit doch von der WHO als Leitlinie gehört, dass schnell intubiert werden soll. Zumindest habe ich das so im Kopf. Das brachte natürlich die Pneumologen, also diejenigen, die von Lungen wirklich was verstehen, auf den Plan. Die haben es nämlich geschafft, in der Behandlung der Covid-Patienten ohne Intubation eine Todesquote von 8% zu erreichen, während die Intensivstation eine Todesquote bei den intensivbehandelten und intubierten Patienten 40-50% Todesquote hatten. Diese Daten liegen mir vor, die kann ich aus dem deutschen INEC-Datenregister bekommen, die für Forschungszwecke da sind. Das sind also offizielle Krankenhausdaten. Und damit untersuche ich gerade den Umstand, ob die Intubation einen massiven Unterschied gemacht hat gegenüber Nicht-Intubation. Und ich kann schon im Voraus sagen, ja, das gibt einen Unterschied. Also wer intubiert wurde mit einer Lungenentzündung, hatte durchaus Probleme, konnte auch leichter versterben. Das Risiko war deutlich höher. Ich hoffe, alle Patienten sind aufgeklärt worden vor der Intubation, während andere Kliniken, die eben nicht invasiv beatmet haben, ihre Patienten besser retten konnten. Und in diesem Zuge wollte ich natürlich wissen, wie haben sich denn die Lungenentzündungen in Deutschland entwickelt? Und da muss man sagen, dass wir in 2024 den allerhöchsten Stand seit 2019 von Lungenentzündungen haben. Also der geht massiv hoch in 2024 über das Jahr 2023, 2022 und sogar 2021, wo ja angeblich diese Lungenentzündung Covid-19 wirklich so massiv gewesen sein soll. Aber jetzt, wo keiner mehr drüber reden möchte, ist die Lungenentzündungszahl der Menschen tatsächlich wirklich gigantisch angestiegen.
Schlagfertigkeit, Herr Lausen, ist auch bei mir manchmal etwas, was sich 6 Minuten später einstellt, dass ich dann eine Erinnerung bekomme, was ich noch hätte fragen können oder hätte sollen. Und ich muss noch mal nachhaken, die Konsequenzen, die strafrechtlichen für das Paul-Ehrlich-Institut, da kam von Ihnen ein Ja. Die Antwort beschäftigt mich jetzt noch. Wie könnten denn diese strafrechtlichen Konsequenzen aussehen, Ihrer Meinung nach?
Naja, also zunächst einmal muss ja die Verantwortlichkeit dafür geklärt werden, wieso diese Impfstoffe, wenn sie denn zugelassen werden vom Paul-Ehrlich-Institut, die also ihre Freigabe im einfachen Sinne erteilen, wieso in einer unübersichtlichen Lage, wo also auch bekannt ist, dass tausende Todesfälle, Myokarditisfälle, also wirklich schwerwiegende Impfnebenwirkungen und Ereignisse, die nach einer Impfung niemand erreichen will, also das Ereignis Tod übersteigt ja im Grunde oder setzt sich ja gleich mit dem schlimmsten Ereignis der Erkrankung, die man ja noch gar nicht hat. Das heißt also, jeder setzt sich ja bei einer Impfung gesundermaßen in der Regel einem Medikament aus, das bedingt zugelassen ist. Und das Risiko, das dann das höchste ist, was auch die Erkrankung bringen könnte, wenn es dann überhaupt so ist, denn es hat ja eigentlich nur ganz viele alte Menschen getroffen, die multimorbide waren und deswegen eigentlich junge Menschen eher nicht so betroffen hätte. Aber das Risiko des neuen Arzneimittels, dieser sogenannten Impfung, ist halt der Tod. Und wenn man diese Fälle nicht aufklärt, dann ist das ja schon eine Falschbeurkundung fast. Also so würde ich das jetzt mal deuten. Ich bin jetzt kein Jurist, aber das würde ich als Falschbeurkundung annehmen und das müsste dann normalerweise verfolgt werden. Ja, also wenn Sie etwas aufrechterhalten, was Sie eigentlich nicht aufrechterhalten dürfen, dann ist das natürlich aufgrund der Daten, die Sie haben, entweder ein Wegsehen oder wie auch immer das strafrechtlich relevant wird. Aber Sie können schon erkennen, dass wenn Sie die Lizenz nicht pausieren von den Herstellern, obwohl Sie diese ganzen Meldungen haben, die Sie nicht aufklären, dass das natürlich einen großen Schaden verursacht bei Menschen, die möglicherweise sich anders entschieden hätten und dann keine gesundheitlichen Folgeschäden erlitten hätten.
Können Sie Peter Hane Hoffnung machen, dass irgendwann Handschellen klicken?
Ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr zumindest einmal passiert. Das ist gar nicht mein Anliegen, dass das passiert, sondern mein Anliegen ist, dass das aus den Händen weggenommen wird. Auch das Mediale, ne? Das ist ja das nächste Thema, dass diese Leute ja auch während der Zeit, wo man diese Todesfälle hatte, von den ganzen Figuren im Fernsehen, die ja sich dazu geäußert haben, auch gesagt wurde, ja, sie müssen sich impfen lassen und wenn nicht, dann werden sie aus dem sozialen Leben ausgesperrt, müssen Strafe zahlen oder kommen vielleicht sogar in Lager. Das sind ja alles so Erwägungen gewesen, die während das Paul-Ehrlich-Institut diese Tausenden von Todesfällen und Myokarditisfällen nicht bearbeitet hat, trotzdem in die Öffentlichkeit getragen wurden. Und diese Leute müssten ihre Möglichkeit versperrt bekommen, für alle Ewigkeit im Fernsehen oder in irgendwelchen reichweitenstarken Medien irgendein Wort von sich zu geben.
Ein klares Statement vom Datenanalysten Tom Lausen. Haben Sie vielen herzlichen Dank für diese Information.
Gerne.